Uns geht es vor allen Dingen immer auch wieder darum zu schauen, welche Lücken wollen wir schließen, welche müssen wir schließen, welche können wir auch schließen. Und dann natürlich in jüngster Zeit hinzukommt, gibt es vielleicht Aspekte in unseren Sammlungen, die aufgrund eines zeitbedingten Fokuses in der Vergangenheit einfach nicht im Visier waren, die aber wir für nötig halten, dass sie in der Sammlung präsent sein sollten.
Also nicht nur irgendwas sammeln, sondern es soll ja inhaltlich zu unserem Konzept Ausrichtung als Museum passen.
Also ein neuer Aspekt, den wir gerade untersuchen, ist eben die Frage, inwieweit sich Migrationsgeschichte auch in der Kunstgeschichte spiegelt.
Wir kommen auf circa 6% weibliche oder queere Positionen. Um da eine 50% Angleichung zu bekommen, das dauert.
Das war eine große Herausforderung nach der Wiedervereinigung, nachdem die Karten auch in Berlin neu gemischt wurden, zu versuchen, diesen anderen Teil des Kunstgeschehens mit in unsere Sammlung einzubeziehen.
Ich begrüße Sie zu diesem Podcast, in dem wir einen Blick auf die Museumswelt werfen. Heute geht es um die Frage, was sammeln Museen und warum? Und darüber spreche ich gleich mit drei Menschen aus der Praxis.
Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder.
Die Sammlung ist diejenige, könnte man meinen, die die Haltung des Museums zeigt und symbolisch, inhaltlich und ganz praktisch das Museum ausmacht und die Forschung mit Ausstellung ermöglicht. Museen verstehen sich ja längst nicht mehr nur als Orte, in denen Kunst oder kulturelle Objekte nur aufbewahrt und ausgestellt werden. Es geht, und das ist auch Thema dieses Gesprächs, um eine veränderte Haltung und Rolle von Museen, die zunehmend als Plattform gesellschaftlicher Aushandlung und Begegnungsort gesehen werden oder auch gesehen werden wollen. Also müssen Sie Antworten finden darauf, wie zum Beispiel Museen der Diversität der Gesellschaft gerecht werden und wirklich von allen für alle interessant werden. Und das hat auch mit der Art zu tun, wie Museen sammeln. Die Reflexion über die eigene Sammlung, etwa Versäumnisse und Repräsentationslücken zu identifizieren und der Mut, eine Vision zu entwickeln und wirklich neue Wege zu gehen, ist oft doch zu zaghaft. Wir sitzen hier zum Glück mit drei VertreterInnen der deutschen Museumslandschaft, die sich seit vielen Jahren intensiv damit beschäftigen. Mein Name ist Dr. Beatrice Fischer-Miersch und ich heiße Sie und die ZuhörerInnen herzlich willkommen. Als erste, Frau Regina Selter hat als Direktorin das Museum Ostwall im Dortmunder U als eines der vier Museen am Pilotförderprogramm der Kulturstiftung der Länder zum neuen Sammeln 2022 teilgenommen. Ein Programm, das Museen dabei unterstützt hat, über eine neue Sammlungsstrategie nachzudenken. Frau Selter hat daraufhin einen BürgerInnenbeirat gegründet und so mit dem Ankauf von Werken der KünstlerInnen Camille Cheddar und Josephine Sanya am 13. Februar dieses Jahres für Furore gesorgt. Sie ist uns digital zugeschaltet, ebenso wie Herrn Thomas Bauer-Friedrich. Er leitet seit 2014 sehr erfolgreich das Kunstmuseum Moritzburg in Halle an der Saale. Seine interdisziplinäre Sammlung wird mit ihm weder in Schubladen gedacht noch gezeigt. Auch in Zukunft wird noch viel los sein in der Moritzburg, so viel hat er mir bereits verraten. Herr Dr. Thomas Köhler sitzt mir in der Geschäftsstelle der Kulturstiftung der Länder in Berlin-Charlottenburg direkt gegenüber und komplettiert unsere hybride Runde. Herr Dr. Thomas Köhler hat seit 2008 als Leiter der Sammlungen und des Ausstellungsprogramms der Berlinischen Galerie begonnen. Seit 2010 schuf er als Direktor aus der Berlinischen Galerie ein sehr erfolgreiches Kunstmuseum. Aus purer Neugierde und als Einstieg in die Runde gefragt, sammeln Sie privat etwas oder berührt Sie emotional ein Objekt aus Ihrer Museumssammlung?
Wer traut sich? Das ist so eine heikle Frage, aber in der Tat, man, also sagen wir mal so, wir sind ja täglich konfrontiert damit, unsere Bestände zu präsentieren, zu arrondieren, und das hat zur Folge, dass ich privat da sehr streng mit mir bin. Und ja, ich kaufe hin und wieder auch Kunst, aber ich habe da immer im Blick die räumlichen Gegebenheiten meiner Wohnung. Und das ist ein ganz wichtiger Umstand. Es ist natürlich auch schon mehr geworden, als ich mir das je vorgestellt hätte. Aber in der Tat, dieses professionelle Sammeln führt bei mir eher privat zu einer Zurückhaltung.
Ich könnte dies bestätigen auch. Weil ich mich natürlich auch frage, ist es Kunst? Sind es Kunstwerke, die für mich über einen längeren Zeitraum relevant sind? Und es stellt sich für mich natürlich auch die Frage, was passiert, wenn ich mal versterbe? was mit dieser Kunst dann passiert. Also ob meine Familie, Nachkommen Interesse haben, die Kunst weiter aufzubewahren. Und das andere ist natürlich, auch aus restauratorischer Sicht blicke ich natürlich auch noch mal anders darauf, wie Kunst präsentiert wird und kann ich eine schöne Grafik in meinem hell beleuchteten Wohnzimmer überhaupt ausstellen. Also ich kann dem zustimmen, dass es für mich eigentlich fast schwieriger dadurch ist, weil ich einfach mit diesen ganzen Beschränkungen und Möglichkeiten auch vertraut bin.
Herr Bauer-Friedrich, sind Sie auch so streng mit sich?
Ich kann sagen, das sind quasi die beruflichen Handicaps, die uns dann ins Privatleben hineinspielen. Durchaus der konservatorische Aspekt, der treibt mich auch um. Ja, ich sammle auch. Aber ich würde es mal so beschreiben, eher als leidenschaftlicher Dilettant, also nicht systematisch, sondern es gibt so zwei Sammlungsstränge, die ich habe, wenn man überhaupt von einer Sammlung sprechen wollte. Das eine ist jetzt in den letzten Jahren entstanden, einfach durch meine Tätigkeit hier in Halle. Also ich habe mich wirklich leidenschaftlich auch in die hallische Kunst, in die hallische Schule verliebt. Und das andere ist, hat was mit meinem Herkommen zu tun, was ja vielleicht auch nicht so ungewöhnlich ist als Sammlungsmotivation. Also meine alte Heimat, das Dessau-Wörlitzer Gartenreich, alles, was damit zu tun hat, gerade vor allen Dingen im druckgrafischen Bereich, das ist das, was mich auch umtreibt, quasi um mich herum ein Stück alte Heimat auch immer zu haben.
Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Ein leidenschaftlicher Dilettant hört sich schon gut an. Wären Sie so nett, Herr Bauer-Friedrich, das heutige Thema Neues Sammeln, vielleicht für jemanden, der mit dem Konzept Museum nicht so vertraut ist, zu erklären und worüber wir heute reden wollen und vielleicht auch unbedingt müssen, vielleicht so in 2 bis 3 Sätzen?
2 bis 3 Sätze, so viel. Naja, für uns, wenn ich es jetzt an meinem Haus festmache, hier in Halle im Kunstmuseum Moritzburg, geht es vor allen Dingen ja darum, es ist eine historisch gewachsene Sammlung über bald 150 Jahre und eine Sammlung, die, wie Sie eingangs ja schon gesagt haben, wirklich sehr breit gefächert ist, also von der Antike bis in die Gegenwart, von der angewandten Kunst bis hin zu den klassischen bildkünstlerischen Themen. Und trotz dieser breiten dieses breiten Spektrums und dieser langen zeitlichen Spanne gibt's wahnsinnig viele Lücken in unserer Sammlung. Und uns geht's vor allen Dingen immer auch wieder darum zu schauen, welche Lücken wollen wir schließen, welche müssen wir schließen, welche können wir auch schließen. Also mit Blick vor allen Dingen auch auf Verfügbarkeit von Werken und finanzielle Aspekte. Und dann natürlich in jüngster Zeit hinzukommend, gibt es vielleicht Aspekte in unseren Sammlungen, die aufgrund eines zeitbedingten Fokuses in der Vergangenheit einfach nicht im Visier waren, die aber wir für nötig halten, dass sie in der Sammlung präsent sein sollten. Das sind gerade Verhandlungsprozesse, die wir durchdiskutieren. Da kann ich noch nicht so viel, also was den letzteren Punkt angeht, Erfolg vermelden, aber wir stellen uns der Herausforderung und diskutieren das sehr intensiv im Team.
Frau Selter, wollen Sie das noch ergänzen? Würden Sie in 2 bis 3 Sätzen erklären können, worüber wir heute reden wollen und was mit dem Konzept Museum und dem Sammeln es auf sich hat?
Ja, wir haben uns natürlich sehr über dieses Förderprogramm gefreut. Es kam zu einem Zeitpunkt, wo wir sehr konkret überlegt haben, wie können wir peu à peu unsere Sammlung diversifizieren. Wir sind schon seit längerem in der Sichtung und Recherche, wie stellt sich unsere Sammlung zusammen. Und wir kommen natürlich, ich denke, wie die meisten Sammlungen, auch zu dem Ergebnis, dass sie sehr weiß, sehr männlich ist, sehr europäisch, also maximal nordamerikanisch ausgerichtet ist. Und wie können wir sie erweitern, gleichzeitig natürlich auch mit der zugänglich für die Stadtgesellschaft sein und auch nicht einfach eine Erweiterung, sondern auch mit unserem Leitgedanken und Leitlinien auch zu verbinden, auch also nicht nur irgendwas sammeln, sondern es soll ja inhaltlich zu unserem Konzept Ausrichtung als Museum passen. Und wir haben einen Leitgedanken, die Verschränkung von Kunst und Leben. Und dieser Leitgedanke ergibt sich aus unserem zweiten Schwerpunkt. Wir haben einen größeren Fluxusbestand oder Kunst der 60er Jahre aus Kunstwerken, Dokumenten, Relikten. Der erste, sage ich mal, Schwerpunkt liegt im Expressionismus mit der Sammlung Kröppel auch. Und aktuell oder schon seit einigen Jahren erweitern wir unseren zeitgenössischen Bereich im Bereich Medienkunst, Fotografie, Installation. Aber der Bereich Fluxus hat uns die Idee für dieses Thema oder durch die Durchdringung von Kunst und Alltag gegeben, sodass wir gesagt haben, wenn wir Kunst ankaufen, dann muss es in einer direkten oder symbolischen Art und Weise mit diesem Thema verknüpft sein auch.
Na, da sind wir ja schon ja ganz, ganz tief im Thema. Ich würde ganz kurz gerne nochmal zurück. Sie hatten die Stichworte Kunst und Leben und Alltag. Herr Köhler, Ihre Sammlungspräsentation wurde ja im Rahmen des 50. Geburtstag, herzlichen Glückwunsch von meiner Seite, neu eröffnet und zeigt auch Objekte aus dem Museum, aus dem Stadtmuseum Berlin. Wie war für Sie die Eröffnung und was war Ihnen wichtig für die Neupräsentation?
Also Eröffnung ist ein großes Wort. Es ist eher so eine Präsentation gewesen, die wir auch für die FörderInnen, für des Fördervereins organisiert haben. Die Auseinandersetzung mit Sammlung ist für mich immer retroperspektivisch. Erstmal schauen, was man überhaupt hat. Und das ist im Falle der wilden Gründung der Berlinischen Galerie nicht uninteressant. Meine beiden Vorgänger haben durch Anschaffungen, aber auch durch Geschenke, durch unterschiedliche Bestände erstmal Tatsachen schaffen müssen, weil die Berlinische Galerie immer auch ein wenig davon bedroht war, vielleicht ausgelöscht, aufgelöst zu werden. Und heute bedeutet das für uns einerseits bei unserer Arbeit ein Blick ins Depot, in das, was wir haben, also Sammlung als Ressource. Und zum anderen versuchen wir natürlich auch zu arrondieren. Das geht im Bereich der klassischen Moderne nur punktuell. Hat auch mit dem Kunstmarkt zu tun. Und ansonsten versuchen wir, die zeitgenössische Szene in Berlin durch Ankäufe wenigstens ausschnitthaft abzubilden. Hinzufügen möchte ich auch nur, dass die Berlinische Galerie 40 Jahre lang gar keinen Ankaufsetat hatte, was notwendigerweise die Entwicklungsmöglichkeiten für eine Sammlung doch sehr eingeschränkt hat.
Frau Selter, Sie hatten es schon angedeutet, Sie hatten die großartige Idee, ein Projekt bei der Kulturstiftung der Länder einzureichen. Wollen Sie uns vielleicht noch mal näher erzählen, was hat Sie motiviert, persönlich und institutionell? Und können Sie uns vielleicht auch einen kleinen Einblick in die Zusammenarbeit mit dem BürgerInnenbeirat geben? Ich kann mir vorstellen, zum Beispiel über Kunst zu sprechen, ist ja gar nicht so einfach. Und auch neu über Kunst zu sprechen. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Ja, es ist vielleicht, es ist wie gesagt schon ein längerer Prozess, die Überlegung, mit Critical Friends zu arbeiten und gerade im Zusammenhang mit Sammlungspräsentationen. Und an dieser Stelle muss man wissen, dass wir alle 3 Jahre unsere Sammlungspräsentation komplett neu präsentieren. Und vor diesem Hintergrund haben wir gedacht, auch vor den aktuellen Diskursen, dass wir für die nächste Sammlungspräsentation gerne mit einem Beirat, mit Critical Friends zusammenarbeiten möchten, sozusagen diesen Prozess der Konzeptentwicklung für die Sammlungspräsentation gemeinsam mit Außensichten, diversen Außensichten zu verbinden oder in eine Reflexion zu gehen und daraus die Idee für die nächste Präsentation ja zu fundieren oder zu schauen, wie können wir näher die Verbindung auch zu der Stadtgesellschaft schaffen. Und wir sagen, der Beirat ist ein Langzeitprojekt tatsächlich. Wir haben 2023 damit angefangen und wir haben natürlich viele Diskussionen darüber gehabt, in welcher Größe, wie ist die Zusammensetzung, wie bewerben wir ihn und haben uns letztendlich entschieden, aus unserem Kreis und aus den Menschen, die wir kennen, aus den verschiedenen Communities eine Anfrage zu stellen, wer Interesse hat, an einem Beirat dran teilzunehmen. Ein Beirat bedeutet auch viel Zeit investieren. Also der Beirat hat sich bei uns oder trifft sich alle 2 Wochen tatsächlich. Und diese Zeit muss man natürlich bereit sein, auch zur Verfügung zu stellen. Und daraus hat sich eine Gruppe zusammengestellt aus 8 Personen, die vom Alter, vom kulturellen, von der kulturellen Identität, von der beruflichen Identifikation sehr unterschiedlich ist. Von 18 Jahren bis 70 Jahren, Handwerker, Studierter, Promovierter, Kulturanthropologe, also es ist wirklich sehr, sehr divers. Und mittlerweile ist es aber auch so, wir haben auch einen Austritt gehabt und es gibt der Beirat hat bei uns eine Satzung, die der Beirat zusammen mit uns auch entwickelt hat. Und in der Satzung wird beispielsweise auch vorgegeben, wenn ein Mitglied austritt, entscheidet der Beirat, wer hinzukommt. Also wir haben sozusagen einen Teil, sind wir ausgestiegen. Wir sind dann hinterher für die Ansprache, für die Kommunikation etc. dann zuständig. Aber die Entscheidung liegt beim Beirat, wer in den Beirat dann geht. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Aspekt. Der Antrag wurde von Florence Turmes mitgestellt. Also wir waren damals in einer Doppelspitze, Florence Turmes und ich. Ganz aktiv war unsere Sammlungsleiterin mit involviert. Und wir haben mittlerweile eine Stelle, einen Kurator für Community Engagement, Michael Griff, der sehr engmaschig den Beirat mit begleitet. Zudem haben wir eine Art von Werkstudierende mit involviert, die auch einen Austausch mit dem Beirat hat, weil wir immer wieder gesagt haben, wir wollen nicht bei jedem Treffen dabei sein, sondern der Beirat sollte sich auch alleine treffen und Themen auch alleine entscheiden. Wünsche äußern, zu welchen Themen sie mehr Informationen zum Museum brauchen, also eine bestimmte Autonomie. Wir kommen dann hinzu, auch auf Wunsch. Ja, und so funktioniert es eigentlich seit 2 Jahren sehr erfolgreich mit dem Ergebnis, dass der Beirat 2 Werke auch angekauft hat.
Ja, dazu hören wir auf jeden Fall gerne ein bisschen später noch was. Aber ich frage mich gerade, alle 2 Wochen Treffen und es gab schon Austritt. Wird der Beirat dann finanziell irgendwie für seine tolle Gedankenleistung und Präsenz kompensiert?
Finanziell? Ja, auch. Das war uns sehr wichtig. Es gab auch eine Ratssitzung oder ein Ratsbeschluss dazu über die Gebühr, also über die Honorar für eine Stunde und Ausfallhonorar. Das ist vertraglich alles festgeregelt auch.
Okay, das klingt gut. Herr Thomas Bau-Friedrich, Sie haben auch Erfahrungen mit der Zusammenarbeit mit Critical Friends, oder? Tauschen Sie sich dazu mit Frau Selter schon aus? Können Sie da auf Erfahrung zurückgreifen oder wie sieht das aus?
Ja. Uns hat hier ein Projekt miteinander verbunden, wo wir beide Erfahrungen sammeln konnten. Das war die Sammlung Horn, die wir aus Schleswig-Holstein, von Schloss Gottorf zeigen konnten. Frau Selter war vor mir dran, die Station in Dortmund, die erste Station dieser Tournee in Anführungszeichen. Also es ist quasi die Sammlung Horn an 3 verschiedenen Orten, in Davos, in Dortmund und in Halle gezeigt worden. Aber letztendlich waren es 3 verschiedene Blicke auf dieselbe Sammlung oder Arbeiten mit der Sammlung. Und an allen 3 Orten wurde mit Beratungsteams mit externen Beraterinnen gearbeitet. Und ja, da haben wir uns drüber ausgetauscht. Für mich war das insofern sehr gut, weil wir waren halt die 3. im Bunde und ich konnte quasi auf die Erfahrungen der Kolleginnen in Davos und in Dortmund zurückgreifen. Und das war das eine, wo wir also auch ein externes Team zusammengestellt haben. Der Hintergrund war, dass wir das Thema Expressionismus und Kolonialismus bearbeitet haben, ausgehend von der Sammlung Horn und begleitend oder eigentlich, ich habe es dann verzahnt mit unserer eigenen kolonialen Sammlungsgeschichte. Und wir haben entsprechend so, wie die Objekte es hergaben, also was quasi die Herkunftsregionen, Herkunftsgesellschaften waren, dann 3 über die Welt, über den Globus verteilte Beraterinnen ins Boot geholt. Und das war für mein Team, ich muss auch sagen, für mich persönlich durchaus ein intensiver Lern- und Erfahrungsprozess. Wir haben das erste Mal in dieser Form auch kuratiert, also um es zeitlich einzuordnen. Das Ganze war 2022, 2023, 2024 war dann die Ausstellung gelaufen bei uns im Haus, also Anfang 2024. Und es war letztendlich das Thema Deutungshoheit abgeben vom Museum, wie es jetzt schon das Stichwort war, kritische Meinungen von externen Partnern mit einzubeziehen. Und am Ende ging es vor allen Dingen sehr intensiv auch letztendlich darum, in einem doch wie immer ja sehr engen zeitlichen Korsett auch, irgendwann müssen Entscheidungen getroffen werden, damit eine Ausstellung zu einem bestimmten Zeitpunkt auch eröffnet werden kann. Und man kann da nicht endlos diskutieren und diesen Prozess zu moderieren, trotz allem, ich sag mal, die demokratische Mitnahme aller Parteien zu garantieren, das war nicht ganz einfach. Wie gesagt, war für uns alle ein Lernprozess, aber auch nicht das erste Mal. Also wir haben schon in einem anderen Prozess zusammen, bei uns heißt es dann Fokusgruppe, zusammengearbeitet. Also das, was Frau Selter gerade beschrieben hat, haben wir in einem von der Bundeskulturstiftung geförderten Vermittlungsprojekt, war in der Reihe Dive In, also neue Vermittlungsprojekte, Formate nach der Corona-Pandemie. Und da haben wir auch ein Team von, ich glaube, wir waren sogar am Ende 11 oder 12 Mitglieder in der Fokusgruppe, sehr divers zusammengesetzt. Da war zum Beispiel die Erfahrung, die vor allen Dingen dann mein Referat Vermittlung gemacht hat, dass die Gruppe zu groß war. Es waren einfach zu viele, um sie alle zu managen, alle Bedürfnisse und Bedarfe quasi auch mitzunehmen. Aber es war ein sehr erfolgreiches Projekt, weil letztendlich die neuen Formate, also wir haben im Prinzip unsere Vermittlung hausintern wie auch Outreach auf komplett neue Füße gestellt, auf eine neue Basis. Und da ist sehr, sehr viel eingeflossen von dem, was die Fokusgruppe an uns herangetragen hat. Und dieses Prinzip Fokusgruppe machen wir quasi projektbezogen oder versuchen das jetzt immer wieder in einzelnen Projekten zu realisieren. Wir bereiten gerade einen neuen Dauerausstellungsbereich vor, wo wir uns das Ziel gesetzt haben, explizit eine von drei definierten Zielgruppen sollen Jugendliche, junge Menschen sein, junge Erwachsene. Und natürlich wollen wir nicht entscheiden als ältere Generation, was denn vielleicht das Richtige für diese jungen Menschen ist, sondern wir nehmen sie mit ins Boot und erarbeiten diesen Bereich gemeinsam mit ihnen.
Das klingt ja schon fantastisch. Sie haben da schon tolle Sachen angesprochen mit der Deutungshoheit. Diese abzugeben ist ja ein wichtiger Punkt. Aber Sie haben jetzt auch angesprochen, dass Sie mit Jugendlichen zusammenarbeiten wollen, das Wissen also nutzen wollen. Ich denke auch etwa an Oral History und Alltagsobjekte. Betrifft es auch Ihren Blick oder Ihre Strategie auf die Sammlung aus der ehemaligen DDR, der Geschichte des Hauses und vielleicht sogar Kunstwerken aus der NS-Zeit zu blicken? Wie stellen Sie das an? Wie richten Sie da den Blick drauf? Wie stellen Sie das aus und wie läuft da der Prozess ab?
Das ist immer so mein Lieblingsthema gerade, weil ich immer wieder merke, wie wahnsinnig schnell sich in jüngster Vergangenheit die Zeit und damit auch alle gesellschaftlichen Diskussionen entwickelt haben, weil gefühlt rede ich über Dinge, die ja gefühlt halt lange in der Geschichte schon zurückliegen, aber es sind gerade mal 5, 6, 7 Jahre. Deswegen muss ich so ein bisschen zweigeteilt immer antworten. Also auf der einen Seite, ja, wir hier im Haus, das war mir extrem wichtig, als wir unsere Sammlung komplett neu konzipiert und aufgestellt haben, die Präsentation. Das Ganze war 2017, 18. Da war es noch nicht selbstverständlich in deutschen Kunstmuseen und man muss, glaube ich, wirklich nochmal betonen oder einschränken, in deutschen Kunstmuseen, also in kulturhistorischen oder zeitgeschichtlichen Museen, war das schon anders. Aber das quasi die Zeit 33 bis 45, also die Zeit des Nationalsozialismus oder, was ich noch viel gravierender, viel trauriger finde, in Ostdeutschland, wo ja Halle liegt, dass in einem ostdeutschen Kunstmuseum selbstverständlich auch ostdeutsche Kunst dauerhaft als Angebot quasi an das Publikum im Rahmen einer Sammlungspräsentation gezeigt wird. Und das war mir beides wichtig. Das eine, Umgang mit NS-Kunst, resultierte auch aus einem wirklich persönlichen, biografischen Unbehagen heraus, dass mich das schon immer gestört hat, dass in der Vergangenheit eigentlich in den deutschen Kunstmuseen da immer der Mantel des Schweigens drüber gedeckt wurde und irgendwie hörten die Präsentationen oder die Erzählungen 1933 auf und plötzlich ging es 45 weiter und was dazwischen war, erfuhr das Publikum eigentlich wenig. Da hat sich, wie gesagt, in den letzten Jahren wahnsinnig viel getan. Ich glaube, viele deutsche Kunstmuseen, merke ich, haben mehr oder weniger umfangreiche Thematisierungen dieser 12 Jahre NS-Kunst- und Kulturgeschichte. Wir zeigen hier bei mir sowieso die Sammlungspräsentation anders aufgestellt, also nicht in, auch wiederum, was mich so persönlich störte, in Schubladen, also in irgendwelchen Ismen, also in Expressionismus, Kubismus und wie sie alle heißen, die einzelnen Stilrichtungen sortiert, sondern wir haben hier das 20. Jahrhundert, was ja unser Kernprofil ist, in 4 Abschnitte unterteilt, was nämlich gesellschaftsgeschichtlich quasi die großen Rahmen, kulturpolitischen Rahmenbedingungen vorgegeben haben. Also Kaiserreich, Weimarer Republik, Nationalsozialismus und dann die Zeit der DDR bis 1990. Und wir zeigen eben die Vielfalt dessen, was in diesen Jahren, Jahrzehnten jeweils möglich war, sowohl im Bereich quasi von konformer Kunst, also im NS. Wir zeigen auch ganz offen, kommentiert, kontextualisiert nationalsozialistische Kunst, um aufzuklären, warum haben sich Künstler so verhalten, wie sie sich verhalten haben, was waren die Motivationen, wie sieht aber eigentlich diese Kunst überhaupt auch aus, über die wir uns immer ein Urteil bilden, aber selten kann man sie im Original sehen. Und genauso gehen wir eben auch im Bereich mit der ostdeutschen Kunst um. Also wir zeigen die sogenannten Staatskünstler, Sitte, Matthäuer, Tübke, genauso wie die Vielfalt der nonkonformen Künstler, all die Möglichkeiten, die natürlich auch möglich waren in der ehemaligen DDR.
Die Berlinische Galerie heißt es, das Haus sammelt in Berlin seit 1870 entstandene Kunst mit regionalem und internationalem Schwerpunkt. Nun hatten wir in Berlin-Kreuzberg die Teilung in Ost und West direkt vor der Nase. Herr Köhler, gibt es bei Ihnen im Museum die gesamtdeutsche Kunst nach 45? Sind Sie ein ganz Berlin-Museum oder wären Sie es gern?
Sagen wir sind immer noch dabei. Die Berlinische Galerie ist ja eine West-Berliner Gründung und das war eine große Herausforderung nach der Wiedervereinigung, nachdem die Karten auch in Berlin neu gemischt wurden, zu versuchen, diesen anderen Teil des Kunstgeschehens mit in unsere Sammlung einzubeziehen. Und das ist durch einige glückliche Umstände in den unterschiedlichen Sammlungsbereichen gelungen, vor allem würde ich sagen in der Fotografie. Da sind wir zusammen mit Halle Dresden-Leipzig, glaube ich, einer der Orte, bei dem man ostdeutsche künstlerische Fotografie kennenlernen kann. Das hat ja sehr gut funktioniert und wir versuchen da auch immer dran weiterzuarbeiten. Im Moment gibt es eben auch im Kontext der neuen Sammlungspräsentation ein Raum, der sich den Architektinnen in der DDR widmet. Und das war eine große Herausforderung, denn das Kollektiv war ja das Interessante und das Wichtige und die einzelnen Namen sollten gar keine hervorragende Rolle spielen. Dennoch sind es meist die Männer, die genannt werden, wenn es um große Wohnungsbau oder überhaupt städtebauliche Projekte geht. Also das sind so Sachen, die machen mir auch privat einfach große Freude, weil es eben immer wieder zeigt, wir bewegen uns in einem super interessanten Fach, in sehr interessanten Zeiten und den Kanon in Frage zu stellen, das ist einfach eine großartige Angelegenheit und man findet immer mehr, als man vermutet hätte. Das ist eine tolle Sache.
Ja, die Berlinische Galerie ist ja nun wirklich dafür bekannt, sich mit dem Kanon auseinanderzusetzen und ihn vielleicht auch wirklich zu diversifizieren. Ich denke etwa an die tollen Künstlerinnen Hannah Höch und Jan Mammen. Das war ja nun ein großartiger Erfolg, gerade in Berlin. In der Berlinischen Galerie Berlin als absoluter Hotspot der Kreativität nach dem Krieg. Ich stelle mir das mit dieser großen Strahlkraft, die Berlinische Galerie hat und dieser großen Verantwortung, die da auch in der Sammlung schlummert, ich stelle mir das auch als Herausforderung vor. Welche, die ungehobenen Schätze vielleicht, haben Sie da irgendwie vielleicht eine Vorstellung für uns, mit welcher Strategie graben Sie sich dann durchs Depot?
Ich hatte einfach sehr tolle Vorgänger, Eberhard Rothers und Jörn Merkert, die haben schon ziemlich gut zu Zeiten KünstlerInnen wiederentdeckt und angekauft, die damals noch gar nicht viel Geld kosteten. So ist das zum Beispiel mit Hannah Höch und auch dem Prinzip des Hauses, sich für Nachlässe oder Teilnachlässe zu engagieren. Das würden wir heute in der Form gar nicht mehr machen, weil ein Museum mit einem Nachlass schlichtweg überfordert ist. Aber das hat man damals sehr beherzt und mutig gemacht und das ist heute eben noch die Ressource, aus der wir schöpfen können. Ja, es war auch schon eine Gründungsidee der Berlinischen Galerie, sich einerseits für die verlorene Generation einzusetzen, für KünstlerInnen, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, zum Exil gezwungen oder gar ermordet worden sind. Und das kündigt sich eigentlich von der ersten Erwerbung an. Wir haben jetzt aus Anlass des 50. Geburtstags das Haus mal geguckt, was war eigentlich das erste Werk, was wir gekauft haben. Was hat die Inventarnummer, ich übertreibe jetzt etwas, 00001. Und das ist eine Cassandra, ein Cassandra-Bild aus den 50er Jahren von Werner Scholz, der auch eine sehr vielversprechende Karriere in den 20er Jahren begonnen hatte und in den 30er Jahren dann ins Exil gegangen ist. Also das bezeichnet so ein bisschen die Richtung, die Gründungsväter und Mütter der Berlinischen Galerie im Kopf hatten und daran arbeiten wir einfach weiter.
Frau Selter, in Dortmund arbeiten Sie daran auch weiter, oder? Wie ich gelesen habe, für den Beirat stand es, dass Sie mit dem Ankauf explizit Flinter- und BIPOC-KünstlerInnen unterstützen wollen und so die Lücken in der Sammlung des Museum Ostwall weiter schließen wollen. Ist denn Ihr Museum jetzt schon offen und divers?
Ich glaube, da, wenn man unseren Sammlungsbestand sieht, wir haben für uns, für jeden Ankauf, wie gesagt, der Leitgedanke hat es etwas mit Kunst und Leben oder Lebenswirklichkeit zu tun. Die Frage, wie viel weibliche oder queere Positionen sind bei uns vertreten. Und wir haben angefangen, das zu erfassen und wir kommen auf circa 6% weibliche oder queere Positionen. Und das heißt, mit einem Ankaufsetat, der jetzt auf jeden Fall für uns auch sehr gut oder passend ist, aber nichtsdestotrotz, um da eine 50% Angleichung zu bekommen, das dauert noch auch. Es ist ja auch in der Tat so, dass eine Diversifizierung auch über Recherche wichtig ist. Wir haben, wie gesagt, einen Sammlungsbestand im Expressionismus, das sind aber überwiegend Brücke-Künstler. Und wir haben uns auch gefragt, wie können wir expressionistische Künstlerinnen einbinden oder ankaufen mit unserem Budget auch, das uns zur Verfügung steht. Und das sind natürlich auch Preise, die mittlerweile auf dem Markt sind, die wir gar nicht, denen wir nicht nachkommen können. Haben aber gesagt, es gibt ja viele, oder wie Herr Köhler das gesagt hat, eine verlorene Generation an Künstlerinnen, auch sei es, dass sie jüdischer Herkunft waren, dass sie ausgewandert sind, dass sie durch Care-Arbeit nicht weitergearbeitet haben. Und genau das wieder zu entdecken und zu suchen und zu recherchieren, wo sind diese Künstlerinnen und deren Arbeiten. Wir haben jetzt kürzlich erst eine Ausstellung gehabt, da ging es um Künstlerinnen im Expressionismus und im Fluxus. Das war auch ein gefördertes Projekt. Und da haben wir Positionen gezeigt von Künstlerinnen, die... sich lohnt wieder zu entdecken. Wir haben unseren Sammlungsbestand auch noch mal durchforstet. Wir haben eine hervorragende Grafikerin Emma Schlangenhausen entdeckt auch. Wir haben aber auch René Synthesis gezeigt. Sie ist auch in unserem Bestand, wo wir gesagt haben, man könnte sie auch viel stärker noch mal sichtbarer machen. Und diese Ausstellung hat letztendlich das Ziel oder die Recherche, Positionen zu finden, die wir noch käuflich erwerben können.
Herr Thomas Bauer, Friedrich meldet sich, den würde ich natürlich gerne rannehmen. 6% hat Frau Selter zu bieten. Haben Sie mehr zu bieten an weiblichen KünstlerInnen in Ihrer Sammlung?
Wer bietet mehr? Nein, das nicht, aber den Aspekt der Recherche in den eigenen Beständen, in den Archiven, in den Sammlungen, den wollte ich nochmal stärken. Oft ist es ja auch so, dass man einfach... ein bisschen flapsig ausgedrückt, quasi den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, beziehungsweise man einfach, weil man berufsblind ist oder eine bestimmte Perspektive einfach nicht angesetzt hat, gar nicht weiß, dass es da ist. Und aus der Situation heraus, dass vor ein paar Jahren natürlich die Diskussion aufkam, wie divers, vor allen Dingen auch, wie viele Künstlerinnen sind denn in den Beständen, habe ich einfach mal ganz pragmatisch unsere Datenbank durchforstet und habe mal nur nach Geschlecht gesucht. Das ist jetzt zwar auch noch nicht so ganz repräsentativ, aber zumindest nach Künstlerinnen gesucht und war natürlich im ersten Schritt, wie erwartet, enttäuscht, weil es ist bei weitem nicht so viel, wie man sich das wünschen würde. Es wird mehr, je weiter man in Richtung 20. Jahrhundert kommt. Aber was wir dann gemacht haben, wir haben eben ganz gezielt die Werke, die wirklich auch gute, qualitativ gute Werke sind, die völlig zu Unrecht jahrzehntelang im Depot schlummerten, in die Sammlungspräsentation integriert. Und das ist der Moment, wo ich dann immer sage, das ist das Schöne, wenn man sieht, welche positive Macht man auch als Museum hat. Wenn wir die Sachen sichtbar machen, wenn wir sie integrieren in die Präsentation, wenn wir sie online publizieren, dass sie plötzlich natürlich auch von außerhalb wahrgenommen werden. Und wir haben zwei Künstlerinnen, die hier aus der Region, aus Ostdeutschland stammen. Das eine ist Edith Dettmann und das andere Katharina Heise und ihre Schwester Annemarie Heise. Die letzten beiden sind vorwiegend im Bereich des Expressionismus tätig und aktiv gewesen, sind vor allen Dingen dann als entartete Künstlerin, wie auch Edith Dettmann, in den 30er, 40er Jahren durchs Radar gefallen, haben sich zurückgezogen ins Private und hatten es dann hier in der DDR sehr schwierig nach 45 in ihrer Form, wie sie angefangen haben, wieder weitermachen zu können. Und das führte jetzt im Falle von Edith Dettmann zum Beispiel dazu, dass sowohl in Hannover als auch in Chemnitz, jetzt aber auch gerade in Mannheim, die große Ausstellung zu 100 Jahren Neue Sachlichkeit, jetzt ganz selbstverständlich Edith Dettmann involviert wurde, weil man feststellte, Mensch, das ist eine fantastische neusachliche Künstlerin, die damals Hartlaub nicht vor Augen hatte, als er seine legendäre Ausstellung hatte. Und der Fokus der Kuratorin in Mannheim war ja genau auch das zu zeigen, was eben damals vor 100 Jahren nicht im Visier war. Will also sagen, wenn wir einfach auch einmal dahin schauen, was sowieso schon da ist, was aber aus verschiedensten Gründen in der Vergangenheit einfach nicht thematisiert und gezeigt wurde, dann sind das ja schon erste Ansätze. Und wenn man darauf aufbaut und weiterentwickelt, weitersammelt, glaube ich, dann kann man durchaus für einen veränderten Kanon sehr einfach sorgen.
Herr Dr. Köhler, wollen Sie das ergänzen?
Na, ich habe eigentlich mal eine Frage an Thomas Bauer Friedrich, denn wir haben das natürlich auch gemacht. Wir haben auch ermitteln wollen, wie ist eigentlich das Geschlechterverhältnis in der Sammlung. Also in unserer Datenbank gibt es kein Kästchen für das Markieren von Gender. Wir haben das alles durchgeguckt, denn es gibt gar nicht viele Möglichkeiten, die herkömmlichen Datenbanken bieten. Also das heißt, es ist bei uns wirklich händisch durchgesucht worden. Das hat zumindest den Vorteil, dass es sehr akkurat scheint. Wir landen dann immerhin bei 15%. Das ist auch nicht übermäßig, aber immerhin schon irgendwie eine ganz gute Basis, an der man weitermachen kann. Aber wie habt ihr das gemacht? Markiert ihr das? Und das ist ja durchaus auch mit Risiken verbunden, wenn es ein derartiges Kästchen gäbe. Und welche Gender-Aufteilung habt ihr da? Das würde mich mal interessieren.
Das hatte ich ja gerade schon so ein bisschen schmunzelnd oder mit einem auch teilweise natürlich weinenden Auge. Natürlich ist es auch noch sehr traditionell, die Markierung. Also in unserer Datenbank kann ich, wenn ich die Künstlerinnen und Künstler quasi eingebe, sie als männlich oder weiblich klassifizieren. Das heißt, wenn das korrekt alles getan wird, dann kann ich zumindest in dieser binären Kategorie weiblich-männlich recherchieren. Wie gesagt, auch das wissen wir natürlich alles, ist heute nun auch nicht divers im ganz klasse oder im breiten Sinn. Aber es ist zumindest in meinen Augen erstmal ein Anfang. Und darauf, das war quasi für uns die Ausgangssituation.
Spannend sind ja auch so ein bisschen die gefakten Geschichten. Wir haben zum Beispiel eine Fotografin entdeckt, von der wir immer dachten, es sei ein Mann. Denn die designierte immer mit M. Pankow. Und es war dann aber kein Manfred oder sowas, sondern es war eine Marie. Und mit solchen Sachen, die werden teilweise ja auch nur mit dem Kürzel aufgenommen, weil man schlichtweg nicht mehr weiß. Also ich glaube, da gibt es auch ein bisschen was zu entdecken, was durchaus auch lustige und auch kulturhistorisch interessante Aspekte aufweist. Sorry, Frau Selter.
Ich kann es nur bestätigen. Wir haben uns genau diese Frage gestellt, als wir die Künstlerin des Expressionismus ausgestellt haben. Kommen wir überhaupt mit der klassischen Aufteilung männlich-weiblich weiter? Muss es nicht eher weiblich queer heißen auch, aber es ist tatsächlich auch in den Biografien schwierig, da genauere Hinweise zu bekommen, und stellen aber, wie gesagt, auch fest, dass wir da noch sehr daran arbeiten müssen in den Kategorien. Also wir haben auch letztens drüber gesprochen, über Herkunft. Wie wird das eigentlich in der Datenbank angegeben? Wird der Ort der Geburt angegeben? Sagt mir das was über eine BIPOC-Zugehörigkeit aus? Wie verfahren wir damit? Also es sind auch ein Thema der Kategorien in den Datenbanken.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiges Thema, wie so Qualifizierung von MitarbeiterInnen, von dem Lernen von neuer Software, oder vor allem die Software muss dann vielleicht mal von uns lernen, die ist ja dann doch auch diskriminierend, wie das so vonstatten geht und dass das auch alles mitwächst, die Begrifflichkeiten, die neuen Bezeichnungen, und dass man auch suchen kann. Ich finde, es ist schon auch sehr mit großer Leidenschaft verbunden, 600.000 Einheiten, wie es heißt, in Ihrer Sammlung, Herr Köhler, durchzuschauen. Wie machen Sie das denn aktuell? Wie finden Sie denn jetzt raus, was interessant ist für die BesucherInnen? Sie sitzen ja nun direkt in Berlin-Kreuzberg inmitten einer Nachbarschaft, einer sehr diversen Nachbarschaft. Wie finden Sie denn raus, was auch diejenigen vielleicht in Ihrer Sammlung spannend finden würden?
Also ein neuer Aspekt, den wir gerade untersuchen, der insbesondere für Berlin, aber ich glaube auch für jede deutsche Großstadt interessant ist, ist eben die Frage, inwieweit sich Migrationsgeschichte auch in der Kunstgeschichte spiegelt. Das ist schwieriger, als es sich jetzt anhört. Die Frage tatsächlich, wer kam in der Weimarer Republik aus anderen Ländern nach Deutschland, um hier zu studieren? Wer war das eigentlich? Was ist aus denen geworden? Da gibt es nur ganz wenige Namen in unserer Sammlung, die da Berücksichtigung fanden, aber genauso gut auch die Anwerbeabkommen, die sowohl in der DDR als auch in der BRD bestanden haben. Wo ist die dritte Generation? Und da sind wir gerade dabei, und da gab es in Berlin eine ganz tolle Initiative, die ich ganz kurz nur noch anführen möchte. Das war die sogenannte soziale Künstlerförderung. Der Senat von Berlin hat Kunst von zeitgenössischen KünstlerInnen angekauft anstelle von Sozialhilfe. Und auf diese Weise ist ein riesiges Konvolut zustande gekommen an die 20.000 Werke. Und das ist jetzt erst seit wenigen Jahren in das Zentrum des Interesses gerückt. Und da bin ich auch mal gespannt, was dabei herauskommt. Wir haben einen Teil dieses Bestandes, aber auch die Stiftung Stadtmuseum. Und da wäre ich mal gespannt, was da sich zeigt. Wo sind diese Namen, die herkömmlicherweise aus unserem Kanon immer rausfallen? Mal gucken. Da gibt es bestimmt bald eine Ausstellung. Und es gab ja auch schon einige, die stattgefunden haben. Nicht in der Berlinischen Galerie, aber zum Beispiel im MMK in Frankfurt letzten Jahres. There's no there there. War für mich ein Augenöffner, zumal da auch viele unserer Leihgaben drin waren. Und ich mir dachte, Mensch, die hätten wir auch machen können.
Herr Thomas Bauer-Friedrich, welche Sammlungslücken konnten Sie denn bisher feststellen? Und Sie haben ja schon angedeutet, dass das Museum oder das Kunstmuseum in Zukunft sich komplett wieder neu aufstellen wird, weil auch ein Umbau stattfinden wird. Wie richten Sie da Ihre Strategie auf das neue Sammeln oder auf Ihren Blick auf die Sammlung aus?
Also wir haben ja mehrere Felder oder Baustellen, denen wir uns widmen müssen, jenseits der Thematik des neuen Sammelns im ganz engen Sinn, wie wir es jetzt diskutieren. Wir sind ja eines der Museen, die im 20. Jahrhundert arg gebeutelt wurden durch die Geschichte unseres Landes. Das heißt, wir haben unsere erste Sammlung der Moderne verloren als entartete Kunst. Das heißt, jedes Mal, und gerade hat es mich es ist ja immer auch ein weinendes und ein lachendes Auge wieder ereilt. Ich muss wieder viel Geld organisieren, weil ein fantastisches Werk aus unserer Sammlung, was 37 beschlagnahmt wurde, wieder auf den Markt gekommen ist. Also da heißt es quasi, jede Lücke zu schließen, die aufkommt, was einmal in unserer Sammlung war und theoretisch wieder zurückkehren kann. Dann habe ich den zweiten großen Themenbereich, der bei uns quasi die ostdeutsche Kunst angeht, wo man ja vielleicht erstmal so naiverweise denken würde, ein Museum in Ostdeutschland kann aus dem Vollen schöpfen, was die ostdeutsche Kunst angeht. Wenn man aber sich dann nochmal die kulturpolitischen Rahmenbedingungen vor Augen führt, wird man sehr schnell feststellen, dass das so nicht selbstverständlich ist, sondern natürlich war auch nicht alles möglich zu sammeln in einem staatlich finanzierten Museum in der ehemaligen DDR, was wir heute eigentlich gerne haben würden, was wir brauchen auch, um die Vielfalt der Bestände oder der Kunst, die möglich war, in der DDR abdecken zu können. Das heißt, da gibt es durchaus viel Nachholbedarf, die Sammlung zu erweitern, qualitativ Lücken zu füllen. Und das ist leider so ein ganz großes Problem, was mich umtreibt. Das ist jetzt wirklich eine ganz spezielle Causa Moritzburg in Halle. Hier hat man leider in den 90er Jahren nicht vollständig, aber doch zumindest sehr stark strategisch aufgehört zu sammeln. Das heißt, unsere Sammlung hat eigentlich für die letzten 30 Jahre wahnsinnig große Lücken. Und wir müssen quasi auch noch quasi die jüngste Vergangenheit irgendwie versuchen und schaffen, in die Sammlungen zu bringen, damit wir nicht ein quasi Verwalter unserer eigenen Vergangenheit nur sind, sondern dass wir weiter, was uns ja mal ausgezeichnet hat in der Vergangenheit, ein Museum der Zeitgenossenschaft am Puls der Zeit sind. Und dann kommen eben diese Themen noch dazu, die wir jetzt hier im engeren Sinne besprechen. Und das alles diskutieren wir jetzt gerade, was Sie schon angedeutet hatten, was wir schon besprochen hatten, in dem Fokus, dass wir baubedingt in kürzester Zeit, also ab 2028, aus der Moritzburg ausziehen werden, ein Interim beziehen. Und dieses Interim möchte ich mit meinem Team wirklich als eine experimentelle Spielwiese betrachten, um Dinge auszuprobieren an einem neuen, aber eben nicht dauerhaften Ort. Wir werden dann wirklich ins Zentrum der Stadt ziehen. Also auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit des Kontakts mit der Stadtgesellschaft haben und Best Practice quasi erproben und das dann umsetzen, wenn wir wieder zurückziehen in eine komplett neue Aufstellung der Sammlungspräsentation, aber auch quasi der Aufstellung des gesamten Hauses, Zugänglichkeit für das Publikum aus der Stadt und wirklich ein Ort in und mit der Stadt zu werden.
Ein Ort mit und in der Stadt klingt fantastisch. Frau Selter, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich im Museum Ostwall ankomme? Wie fühlt sich bei Ihnen ein Besuch an?
Wir sind in einer besonderen Situation, weil wir seit 2010 als Museum im Dortmunder U sind, mit anderen Akteurinnen der Kunst und Kultur, teilweise städtisch, teilweise eigene Träger auch. Wir waren bis 2010 oder 2009, hatten wir unseren Standort als alleiniges Museum am Ostwall. Sind, wie gesagt, umgezogen. Und seitdem ist es natürlich, man kommt zum Dortmunder U, man hat nicht sofort ein Museum, wo nur ein Museum enthalten ist, sondern viele andere Kulturinstitutionen, andere Ausrichtungen, hochinteressant. Also wir sagen, dass wir dadurch einen großen Schritt auch getan haben, mutiger auch in unseren Sammlungspräsentationen zu werden, in den Vermittlungsformen auch. Gleichzeitig ist es natürlich auch an manchen Stellen eine Herausforderung, in diesen Turm hineinzugehen und zu wissen, wo man jetzt hin will auch oder welche Möglichkeiten dieser Turm hat. Wir sind im Grunde genommen auch noch eine junge Institution im Dortmunder U mit 15 Jahren, ich glaube, das kann man immer noch sagen, und sind mit allen Partnern und Partnerinnen in einem engen Austausch, wie wir die Wege oder die Sichtbarkeit noch eindeutiger machen können. Unabhängig davon stellen wir fest, seitdem wir umgezogen sind, dass die Fakten, wir evaluieren Fakten, dass wir meinen, ein jüngeres Publikum haben. Wir arbeiten viel auch mit der Technischen Universität Dortmund zusammen, die dort auch eine Etage bespielt. Wir haben Seminare, wir besuchen uns gegenseitig, wir haben auch Ausstellungen zusammen entwickelt. Und man merkt einfach, dass durch diesen dauerhaften Dialog sich auch die, vielleicht auch die Altersgrenze, aber auch das Interesse verändert hat auch. Wir sind auf der 4. und 5. Etage, zeigen wir unsere Sammlung, und auf der 6. Etage im Dortmunder U unsere Sonderausstellung, vielleicht als Orientierungshilfe. Und wir haben in der Sammlungspräsentation einen eigenen Raum für den Beirat auch geschaffen. Das war uns wichtig, dass der Beiraum selber einen Raum hat, wo sie die Ergebnisse, Ideen auch präsentieren können oder sich zurückziehen können auch und für sich sein können.
Zum Glück kann man bei Ihnen in die 5. Etage ja mit dem Fahrstuhl fahren und mit der Rolltreppe. Herr Dr. Köhler, wie würden Sie sagen, gehen denn wertvolle Objekte und sensorisches Erlebnis, das Anfassen, wie geht es bei Ihnen zusammen?
Das sensorische Erlebnis, das stellt sich idealiter ein, auch ohne es anfassen, hoffe ich jedenfalls. Dafür gibt es eben auch die Besucherbetreuer, die die Besucher eigentlich so ein bisschen leiten sollen. Nein, ich glaube, das schaffen wir durch Vermittlungsangebote ganz unterschiedlicher Art, dieses sensorische Erleben. Und wenn man es dann noch komplettieren möchte mit einem Besuch im Café, dann ist es natürlich die perfekte Ergänzung, glaube ich. Aber es gibt auch viele Angebote, bei denen man eben die Museumshürde gar nicht überwinden muss. Wir haben viele Angebote, die auch vor dem Museum stattfinden, insbesondere jetzt in den Sommermonaten aus Anlass des 50-jährigen Geburtstags. Also das hat für meine Begriffe nicht notwendigerweise immer was mit der Aura des Originals zu tun, sondern das kann auch ein ganz anderes Erleben sein. In Berlin gibt es eine Kooperative, Raumlabor heißt die, aus Architekten, Urbanisten und so weiter. Und die haben auch ganz praktische Programme angeboten, zum Beispiel Möbelbau. Das ist etwas, was man normalerweise nicht macht. Wir fahren ins Möbelhaus, kommen mit dem fertigen Stück zurück und dort konnte man eben diese Erfahrung sammeln. Die gehören für meine Begriffe zur Museumserfahrung, zur kreativen Erfahrung mit Kunst eindeutig dazu.
Das klingt auf jeden Fall gut. Frau Selter war jetzt schon bei der Vision und den Zielen. Ich würde das tatsächlich gerne aufnehmen, Herr Thomas Bauer-Friedrich. Wenn Sie Lust haben, würden Sie mir in einem Satz sagen, und wir können das schon auch als Abschluss- und Blitzlichtrunde machen, das Museum der Zukunft kann
emotional abholen, intellektuell fortbilden und vor allen Dingen wirklich ein integrativer Ort sein. Also das ist letztendlich genau das, was mir vorschwebt, wenn wir dann in vielleicht irgendwie 7, 8 Jahren wieder zurückziehen werden, dass wir es schaffen, mit unserer alten erzbischöflichen Residenzanlage, die alles andere als architektonisch einladend ist, also als gestlos meine ich das, ist ein interessanter Bau, aber es hat halt eben auch wehrhafte Züge, dass es uns gelingt, eben einen Ort zu schaffen, wo man gern hingeht und wo man nicht nur hingeht, um Kunst zu konsumieren oder zu gutieren, sondern wirklich ihn als diskursiven Ort zu begreifen, wo man sich gerne aufhält. Also Schlagwort berühmtes der dritte Ort. Das ist schwierig mit der Architektur, aber ich glaube, man muss das Unmögliche wagen, um wenigstens einen Schritt in die Richtung schaffen zu können.
Frau Selter, Ihnen würde ich auch dann die gleiche Frage stellen. Das Museum der Zukunft
ist zuversichtlich und mutig in jeder Hinsicht.
Herr Dr. Köhler.
Ich würde sagen, das Museum muss seine Relevanz behalten und das kann es nur schaffen durch eine zeitgemäße Entwicklung seiner Aufgaben in den unterschiedlichsten Bereichen, die meine KollegInnen eben auch schon beschrieben haben. Und dann ist es auch mit den nächsten 50 Jahren in unserem Fall kein Problem.
Das klingt nach einem großartigen Paukenschlag zum Schluss. Dann danke ich Ihnen allen für dieses offene und für mich auch sehr inspirierende Gespräch. Es wird deutlich, dass neue Sammeln ist nicht nur ein Schlagwort, sondern auch tatsächlich ein Aufruf. Das Museum muss vielleicht zur Transformation, zur Teilhabe, auch zur nachhaltigen Verantwortung und gesellschaftlichen Verantwortung. Und mir scheint, Sie haben viel gemeinsam. Ich würde zu gemeinsamem Austausch im Nachhinein, zur Netzwerkarbeit unter den Museen und dem Wissensaustausch sehr raten. Das klingt fantastisch. Vielen Dank auch von mir. Mein Name ist Dr. Beatrice Fischer-Miersch, an Regina Selter, der Direktorin am Museum Ostwall, an Thomas Bauer-Friedrich, dem Leiter des Kunstmuseums Moritzburg in Halle und Herrn Thomas Köhler, Direktor an der Berlinischen Galerie in Berlin, dem tollen Redaktions- und Aufnahmeteam der Kulturstiftung der Länder sowie allen Zuhörenden. Die Kulturstiftung der Länder finden Sie neben Ihrer eigenen Website auf kulturstiftung.de, auf Facebook, Blue Sky, Instagram, LinkedIn und YouTube. Und die Podcasts sowie diesen hier finden Sie in der Mediathek und auch auf iTunes und Spotify. Ihnen noch einen guten Tag, vielen Dank und wenn Sie wollen, bis zum nächsten Mal.